SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. März 1909, der Todestag der Schriftstellerin Frida von Bülow.
Mein erster Aufenthalt im tropischen Ostafrika fiel in die ersten kleinen Anfänge deutscher Kolonisation, in die Zeit des kecken Experimentierens und unsicheren Tastens,
schreibt Frida von Bülow in der von Helene Lange herausgegebenen Zeitschrift Die Frau. Sie kennt die Pädagogin und Frauenrechtlerin. Sie hat deren Lehrerinnenseminar in Berlin besucht und auch selbst als Lehrerin gearbeitet, bis sie vom Feuer des Kolonialismus gepackt ihren Beruf aufgibt und nach Ostafrika aufbricht. Und dort, im Land der Verheißung, so nennt sie später auch einen ihrer Romane, findet sie den Stoff für ihre populären Bücher.
Diese Texte brachten den deutschen Leserinnen und Lesern und vor allem Leserinnen Afrika ins Haus und stellten Afrika als attraktive Erweiterung des Deutschen Reiches dar und waren eine Art Werbeträger für den kolonialen Gedanken.
Es sind Zeitdokumente, keine Realitätsabbildungen, betont die an der University of Connecticut tätige Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Katharina von Hammerstein.
Ich lese sie als Beispiele von damaligem Denken. Also um 1890, 1900, als Frida von Bülow geschrieben hat. Das heißt, es sind Konstruktionen von Realität.
Die Texte erzählen leicht und unterhaltsam vom Alltag in Ostafrika, so wie sie ihn als weiße, nationalkonservative, kolonialbegeisterte, adlige Frau damals erlebt.
Sagen Sie mal selbst, Banner Rosen, hier unter uns. Sie kennen ja dieses brave Volk. Lässt es sich erziehen ohne Haue? Rosen lächelte. Die Prügel sind Ihnen gesund. Gelegentlich sehr nötig. Außerdem ist meines Dafürhaltens eine gelinde Prügelstrafe viel weniger hart für die Jungs als eine Geldstrafe oder Kettenarbeit.
Eine Szene aus dem Roman Tropenkoller. Heute kaum zu ertragen, für die Sichtweise Frida von Bülows aber typisch.
Ich lerne sehr viel über Karl Peters oder von Bülow und ich lerne sehr viel über Deutschland. Und als jemand, der sich als Historiker mit Kolonialismus beschäftigt, ist natürlich wichtig auch der mentale Rahmen in Deutschland, in Europa, vor dem sich der Kolonialismus entfaltete. Weil das, was vor Ort passiert ist, an Gewalt zum Beispiel, ist ja nur ermöglicht worden innerhalb eines gewissen Mindsets sozusagen, der das erlaubte.
Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer. Die Figur des Kompanieführers Rosen trägt unverkennbar Züge des damals von einer breiten Öffentlichkeit ungebrochen gefeierten Kolonialisten Karl Peters. Dieser hatte 1884 auf eigene Faust in Ostafrika ein Riesenreich erobert, sodass selbst Bismarck, persönlich ein Gegner von Kolonien, schließlich nachgibt, nicht zuletzt auf Druck von Hamburger Kaufleuten.
Um die zufrieden zu stellen, hat er die Weichen auf Kolonialbesitz gestellt. Dass 1884, 85 Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika unter deutschen Schutz gestellt wurden, also zur Kolonie erklärt wurden.
In dieser Zeit des allgemeinen Aufschwungs lässt sich auch Frida von Bülow mitreißen vom Strudel nationaler Begeisterung.
Sie hoffte, dass Deutschland, das ja gerade 1871 erst eine Nation geworden war, nun auch eine Großmacht werden würde und eine Kolonialmacht. Obendrein können wir sagen, dass für deutsche Frauen, inklusive Frida von Bülow, die Kolonien eine Möglichkeit bedeuteten, eine Position von Autorität und Selbstständigkeit zu erringen, die sie zu Hause nicht hatten.
Eine attraktive Perspektive, zumal für eine Frau aus verarmter adliger Familie, ohne nennenswerte Mitgift, wenig Aussicht auf eine standesgemäße Heirat. Frida von Bülow ist Mitte 20 und gilt nach damaliger Auffassung als spätes Mädchen. Geboren 1857 in Berlin, als erstes von 5 Kindern des Legationsrates Hugo Freiherr von Bülow und seiner Frau Clotilde von Münchhausen, verbringt sie einige Jahre ihrer Kindheit in Smyrna, dem heutigen Izmir. Eine unbeschwerte Zeit, die mit dem Tod des Vaters 1869 endet. Die Mutter kehrt mit den Kindern in ihre Heimat nach Thüringen zurück, auf das elterliche Gut in Ingersleben, Später zieht sie zu den Pietisten der Herrnhuter Brüdergemeinde in Neudietendorf. Dort findet sie Trost, während Frieda und ihre jüngere Schwester Margarete unter der strengen religiösen Erziehung leiden und oft zur Großmutter nach Ingersleben flüchten.
Da konnten sie die Bibliothek benutzen und eigene Theaterstücke schreiben und aufführen. Und diese Schwester Margarete, mit der hatte sie eine innige geistige und emotionale Seelenverwandtschaft. Sie starb ganz früh, als Margarete auf dem Rummelsburger See bei Berlin ein Kind, das ins Eis gebrochen war, rettete, aber selber dabei ertrank. Und auf diese Weise hat Frieda von Bülow den engsten Menschen ihres Lebens verloren und musste sich dann überlegen, wie sie einen neuen Lebenssinn für sich entwickelte. Und diesen neuen Lebenssinn hat sie dann in der sogenannten kolonialen Sache gefunden.
Und dann, im Jahr nach Margaretes Tod, lernt Frieda von Bülow Karl Peters persönlich kennen. Sie verliebt sich in ihn und Peters forciert die Kolonialbegeisterung der 27-Jährigen.
Wie weit das ja auch ein Eigeninteresse von ihm war, darüber haben wir einfach die Quellen nicht. Aber ich würde schon sagen, dass er sie bestärkt hat in ihrem kolonialen Interesse und eben auch darin, selbst die Kolonie, also Deutsch-Ostafrika, zu besuchen.
Die Kölner Afrikanistin Marianne Bechhaus-Gerst. Zusammen mit Peters und zwei weiteren adligen Damen gründet Frieda von Bülow 1886 die Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika und ohne ihn den Deutsch-Nationalen Frauenbund für die Krankenpflege in den Kolonien. Ferner macht sie zur Vorbereitung noch ein Praktikum in einem Krankenhaus und nimmt sogar Schießunterricht, wie ein Foto belegt. So gerüstet besteigt sie im Mai 1887 im Auftrag der Missionsgesellschaft und des Frauenbunds den Zug nach Venedig und reist weiter mit Schiff und Bahn nach Ostafrika. Krankenstationen soll sie dort aufbauen.
Das Ziel war ja, sich da um die Weißen zu kümmern, nicht die einheimische Bevölkerung im Krankheitsfalle.
Verehrteste Bibi, meine Frau ist recht unwohl und bittet sie herzlich, einmal nach ihr zu sehen. Sie müssen mal wieder den Doktor machen. Ihr stets ergebene Albert Waldemar Graf Ilfershofen.
Bibi, Bana, Jumbo. Frieda von Bülow streut gern ein paar Brocken Swahili in ihre Texte ein und signalisiert damit ihrem Publikum, ich kenne mich aus, ich verstehe sogar die Sprache der Einheimischen.
Sie gilt ja als Begründerin des Kolonialromans. Und sie sah sich selber, und ich denke mal, so wurde sie auch von der Leserschaft wahrgenommen, als Expertin, weil sie eben selber in Ostafrika gewesen war.
Die Weiber hatten sich alle bei den Gewändern gefasst, wie deutsche Kinder, wenn sie spielen, wir ziehen nach Jerusalem. Lustig lachte Udos Diener Uledi und ließ sich ganz wild vor Vergnügen von einem Bein auf das andere fallen. Urplötzlich fasste ihn eine stählerne Hand im Genick. Die Nilpferdgerte sauste auf die Erziehungsflächen seines Rückens.
Die Afrikanerinnen und Afrikaner werden meist als Kinder oder kindlich dargestellt. Die Deutschen dann als die strengen, aber gerechten Eltern. Wenn die Afrikanerinnen und Afrikaner sich nicht gehorsam aus der deutschen Perspektive verhielten, dann konnte man eben auch wie ein Vater in der Erziehung beispielsweise mit Prügel reagieren.
Die Begründung ist, wir haben eine zivilisatorische Aufgabe und im Hintergrund ist natürlich eine Vorstellung einer linearen Entwicklung, die verschiedenen Gruppen von Menschen verschiedene Stufen zuweist. Und auf der Spitze ist der weiße europäische Mann.
Frieda von Bülow baut in Dar es Salaam, Tanga und Bagamoyo fleißig Krankenstationen auf. Mit Erfolg, wie sie glaubt. Auch Peters äußert sich wohlwollend. In der Heimat jedoch ist man anderer Ansicht. Die Vorstände von Missionsgesellschaft und Deutschnationalen Frauenbund werfen ihr eigenmächtiges Verhalten vor und wünschen mehr Kontrolle. Und nicht nur das, ihre Beziehung zu Karl Peters sorgt für Gerede.
Sie arbeiteten zusammen, aber hatten eben auch eine Liebesaffäre. Und als diese Liebesaffäre aufflog, hatte das sehr negative Auswirkungen für Frieda von Bülow. Denn das galt als anrüchig. Sie waren zwar beide unverheiratet, aber damals ging sowas natürlich nicht. Und sie wurde als Entsandte des Deutsch-Nationalen Frauenbunds für Krankenpflege in den Kolonien enthoben und musste nach Deutschland zurückkehren.
Nach nur 11 Monaten im Land der Verheißung muss sich Frieda von Bülow im April 1888 von Afrika verabschieden. Und so beginnt sie sich schreibend mit der Kolonie und dem Leben dort zu befassen. Zunächst erscheinen Reiseskizzen und Tagebuchblätter aus Deutsch-Ostafrika. 1890, der erste Roman, Am Ende der Welt. Und dann folgt Jahr für Jahr ein weiteres Buch. Die enge Beziehung zu Karl Peters gibt es nicht mehr. Sie stehen in Briefkontakt und wenn er in Berlin weilt, schaut er gelegentlich bei ihr herein. Frieda von Bülow hängt an ihm. Verblendet von ihren Gefühlen lässt sie nichts auf ihn kommen. Der Historiker Jürgen Zimmerer zählt Peters zu den großen Verbrechern der deutschen Geschichte.
Der ja als Amtschef am Kilimandscharo sowohl seine schwarze Geliebte als auch deren Verlobten aufhängen lässt, was im Kaiserreich zu einem veritablen Skandal führte, aber nicht wahrhaben wollte, dass das koloniale System an sich strukturell diese Gewalt hervorbringt, sondern es ablenkte auf das Fehlverhalten Einzelner.
Ich möchte noch dazu sagen, dass Frieda von Bülow diesen wirklich schlimmen Kolonialpolitiker selber als genialen Mann bezeichnete, als den begabtesten Großmachtspolitiker. Und auch nach dem Skandal verteidigte sie ihn öffentlich und setzte ihm in einem ihrer Romane mit dem Titel »Das Land der Verheißung« von 1899 eine Art literarisches Denkmal.
Ich bin immer noch bis zum Rand mit Kolonialinteresse angefüllt und hoffe immer noch für die nächsten Jahre das Feld meiner Tätigkeit hier zu finden.
5 Jahre nach ihrem ersten Aufenthalt im tropischen Afrika ist Frieda von Bülow erneut in ihrem Sehnsuchtsland. In Tanga, im Norden der deutschen Kolonie, heute eine Hafenstadt in Tansania. Dort kümmert sie sich seit dem Sommer 1893 um die Plantage und den Kalkbruch ihres Bruders, der bei einem Gefecht mit Einheimischen am Kilimandscharo gefallen ist. Frieda will den Besitz, wenn möglich, erhalten.
Allerlei Pläne durchkreuzen meinen Hirnkasten und lassen keinen Platz für Beschaulichkeit. Dafür ist das Lebensgefühl intensiv. Und ich fühle mich oft so glücklich, dass ich laut für mich selbst ausrufe: Oh Gott, wie schön ist das Leben!
Aber kurze Zeit später ist es mit dem Glück schon wieder vorbei. In Tanga fehlt es an Unterstützung für das Projekt einer alleinstehenden Frau. Und auch im Deutschen Reich mag sich niemand dafür einsetzen. Man weiß von ihrer Verbindung zu Karl Peters und das schreckt Mitte der 1890er Jahre die Verantwortlichen im Auswärtigen Amt ab. Denn auch dort ist der einst gefeierte Kolonialheld inzwischen in Ungnade gefallen. 1897 wird man ihn unehrenhaft aus dem Reichsdienst entlassen. Zurück in Berlin widmet sich Frieda von Bülow wieder ihrer schriftstellerischen Arbeit. Sie schreibt Bücher für ein weibliches Publikum, in denen es unter anderem um Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen geht. Am Ende aber siegt nach Irrungen und Wirrungen zumeist die Liebe.
Er breitete einfach die Arme aus und sie ließ sich nehmen und umfassen und fühlte tiefen Frieden.
Schöner hätte es auch Hedwig Kurzmahler nicht ausdrücken können, die Königin des deutschen Trivialromans. Frieda von Bülow stirbt 1909 im Alter von 51 Jahren an Krebs. Eine widersprüchliche Frau. Eigenständig und freiheitsliebend zwar, wie die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Katharina von Hammerstein hervorhebt, aber mit politischen Ansichten, wie sie heute von rechtsnationalen Kreisen vertreten werden.
Also sie ist eine ungewöhnliche Frau, zugleich Nationalistin, diese Kolonialistin, diese Feministin, die nur davon profitiert, dass Weiße in den Kolonien sich zu einer Oberschicht aufgeschwungen haben.
Als Schriftstellerin ist die Begründerin des Kolonialromans heute nur noch historisch, als Quelle interessant. Die Texte Frieda von Bülows strotzen nur so vor Rassismus, Antisemitismus und völkischem Denken, gefällig verpackt in Liebes- und Abenteuergeschichten vor exotischer Kulisse. Für die Nationalsozialisten ein willkommenes Erbe. 1934 erscheint im Land der Verheißung in einer Neuauflage mit dem Untertitel »Ein Kolonialroman um Karl Peters«.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Schriftstellerin Frieda von Bülow, die am 12. März 1909 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über den ersten großen Sieg der Muslime gegen Mekka.